wie kriegt man es hin, Leute zu überzeugen, die sagen, ah nee, von meinem VMware kann ich nicht lassen, weil dieses Proxmox, ach ich weiß nicht. Und das wird uns jetzt hoffentlich Gyptazy näher bringen. Viel Spaß.
Ja. Super, danke schön. Damit hast du eigentlich schon genau die wichtigsten Punkte genannt gehabt, warum dieses Projekt eigentlich überhaupt aufgekommen ist. Und ja, da möchte ich euch alle herzlich willkommen heißen zum ersten wahrscheinlich hier heutigen Saunaaufguss. Es wird heute wahrscheinlich knackig warm. In den nächsten 50 bis 55 Minuten darf ich euch wahrscheinlich während dieses Saunaaufguss ein bisschen den Tag mit Proxmox, Pegaprox und Co. versüßen. Und bevor wir jetzt überhaupt einsteigen, vielleicht einfach mal ein paar kurze Worte über mich. Ja, mein Name ist Florian Paula Sieben-Hoberg. Ich arbeite seit über 10 Jahren jetzt bei der Creative in Mönchengladbach. Bin dort momentan jetzt aktuell zuständig als Head of Virtualization unterwegs und ja, viele kennen mich ja vielleicht auch schon so ein bisschen aus dem Open-Source-Bereich. Ich bin FOSS-Contributor und komme eigentlich historisch gesehen komplett aus dem BSD-Bereich, primär FreeBSD. Bin, ja ich sag mal, business-related jetzt so ein bisschen in diese Linux-Lücke-Nische reingekommen, in Anführungszeichen Nische natürlich. Und ja, ansonsten, für wo kennt man mich ansonsten her? Ja, ein bisschen aus dem Garden-Linux-Bereich damals, Ansible-Module, zuletzt die ganzen Proxmox-Module, die in Upstream reingekommen sind, in die Collections für Clustererstellung, Storage-Anbindung und ähnliche Sachen. Aber auch vorher schon mit weiteren Sachen wie Artifactory-Downloader, Version-Logs für YAML oder auch Java-Zertifikate und ähnlichen Zeugs. Proxmox ist das Ganze überhaupt erstmal so ein bisschen, sage ich mal, durch mein BoxyBSD-Projekt aufgekommen. Initial lief es unter Behive, hat sich damals mit Live-Migrations noch nicht so durchsetzen können für meine Plattform. Und dann habe ich für BoxyBSD auf Proxmox gewechselt gehabt. Einfach unter dem Aspekt, dass man halt Live-Migration anbieten kann und Boxy BSD ist eigentlich eine Plattform, die kostenlose VPS-Instanzen oder V-Server an Leute, die an BSD interessiert, bereitstellt. Das heißt, da kann sich jeder einfach eine kostenlose FreeBSD, OpenBSD, NetBSD oder sogar Open Solaris-Version installieren, auf Illumos basierend und dann halt dort testen. Auch dort war der Anspruch die ganze Zeit eigentlich alles vollautomatisiert, weil sonst kann man das nicht handhaben. Deswegen die Ansible-Module, die dabei rausgeplumpt sind, als auch dann halt Live-Migration, weil HA sollte auch für kostenlose Instanzen immer einen entsprechenden Anspruch dahinter liegen. Und halt das Projekt ProxLB, was dann halt, ja, ich glaube, ziemlich gut Fahrt aufgenommen hatte, was dann halt quasi so, ich sag mal, Lastverteilung, DRS ähnlich, wie man es aus dem VMware-Umfeld kennt, in Proxmox reingebracht hat. Und so hat sich das Ganze dann irgendwie so ein bisschen aufgeschaukelt, dass halt immer mehr Sachen dazugekommen sind. Es sind noch andere Projekte dazugekommen, die wir gleich auch nochmal ein bisschen betrachten werden, wie ProxPatch, ProxSnap, ProxCLMC und ähnliche Sachen. Aber heute liegt der Fokus auf Pegaprox. Genau, deswegen, was ist eigentlich Pegaprox? Pegaprox ist, ja, kurz gesagt, ein Multi-Cluster-Manager, ähnlich wie man es aus der VMware-Welt im vCenter kennt und ermöglicht es mir, mehrere Cluster in einer Proxmox-Welt, mittlerweile aber auch XCPNG und aktuell arbeite ich an Inco-Support, managen kann. Das heißt, ich habe eine Unified-Oberfläche, unter der ich alles von diesen Systemen managen kann. Und das geht runter bis auf die jeweiligen Gastobjekte, also vor allem Instanzen oder halt auch Container-Instanzen. Und das Ganze soll natürlich ein bisschen, ich sag mal, Enterprise-fähig sein. Das soll jetzt nicht so nach, ich sag mal, dem klassischen Open-Source-Produkt aussehen, was vielleicht erstmal so ein bisschen, ich sage jetzt mal böse, dahingerotzt aussieht, sondern soll halt schon so ein bisschen auch Anleihen haben, die man so aus dem Enterprise-Bereich vom vCenter zum Beispiel kennt. Und ja, Leute, die halt aus seiner Migration herkommen, aus VMware, sollen sich da direkt wohlfühlen. Das war so ein bisschen der Anspruch und das ging halt auch so ein bisschen einher mit allem anderen, was dazugehört. Zum Beispiel Automation, Monitoring, Support in dem Fall von unterschiedlichen Hypervisern, ich hatte es eben schon angesprochen gehabt, Erweiterbarkeit, das heißt, es gibt auch hier unabhängig von dem Core-Produkt die Möglichkeit, ich sag mal, für User relativ simpel entsprechende Plugins zu schreiben, womit man sich dann halt eigene Funktionalitäten auch noch hinzufügen kann. Klar, die gesamte Orchestration, Lifecycle-Management und ähnliches, was dazu gehört, soll natürlich auch mit integriert sein und mit einer der wichtigsten Punkte, wenn wir im Enterprise darüber sprechen, Security, Access Control Management, Anbindung an Entra-ID und. Gut, irgendwann gab es noch Pegaprox, ich komme mal gleich zu der Story dazu und das erste Feedback war irgendwie sehr cool, aber auch ziemlich vernichtend an der Stelle. Sehr cool, weil dieses Produkt sehr viele Features einhergebracht hat, die es so bisher in diesem Umfeld noch nicht gab. Vernichtend, weil, ja, zugegeben, es ist viel damals mit, ich sag mal, AI-assisted, nicht Vibe-Code, sondern AI-assisted, aufgebaut worden. Das hat man auch ein bisschen an der Struktur gesehen gehabt, denn wenn man sich das Ganze anguckt, anfangs wurde es ein bisschen belächelt, stellt, wer soll das Ganze überhaupt maintainen? Wir sehen hier zum Beispiel über 32.000 Zeilen Code nur für das Backend. Das Frontend hat noch ein bisschen mehr Zeilen gehabt. Es war ein riesiges monolithisches Framework dahinter und dann kamen zu Recht Fragen auf, wie soll man das eigentlich maintainen und sonstige Sachen dazu. Ich kann sagen, ich habe solche Sachen wie Proxmap und so weiter sowohl ins Backend als auch ins UI integriert gehabt. Es geht. Also wenn man es gut strukturiert hat, ist auch das managebar. Aber es ist mittlerweile komplett aufgesplittet. Das heißt, es ist komplett modular aufgebaut und es lässt sich sehr einfach mittlerweile auch maintainen. Selbiges gilt eigentlich so ein bisschen auch für das Web-Frontend. Das Web-Frontend hatte damals so in den ersten Iterationen so einen Ruf, ich würde sagen, wipe-coded und so weiter. Und ja, auch ich persönlich bin auch kein großer Fan von dieser UI. Wir kommen gleich nochmal zu einer anderen. Aber sie ist weiterhin existent im Pegaprox, weil tatsächlich viele sie doch eigentlich sehr gerne mögen und nutzen. Aber ja, wie man kennt den Spruch, be careful who you call ugly in high school, weil wenn wir uns jetzt mal angucken, was jetzt daraus geworden ist, es ist schon relativ schön geworden. Wie gesagt, es hat so ein bisschen die Richtung von, ich will mal sagen, vCenter. Es ist nicht komplett dazu, das hat andere Gründe dazu natürlich, aber es geht so ein bisschen in diese Richtung dahin. Und mittlerweile ist es sehr, sehr schön. Wir sehen hier auch weitere Integrationen aus der Proxmox-Welt, wie zum Beispiel auf der linken Seite die Backup-Server, die damit integriert sind. Und auch da gibt es dann halt weitere neue Funktionalitäten, die mit reingekommen sind, nämlich, dass ich halt auch wirklich Restore-Tests fahren kann automatisiert. Das heißt, es ist schön, wenn ich irgendwie gucken kann, ob meine Backups, die ich erstellt habe, von einer Checksum her validiert werden und ob die eigentlich funktionieren sollten. Besser ist es, wenn ich meine Backups wirklich automatisiert wiederherstelle und richtig anstarte und sehen kann, dass sie funktionieren. Auch solche Sachen sind daran integriert. Aber schauen wir uns vielleicht mal so ein bisschen kurz die Historie zu dem Projekt an. Wir sehen, wir haben jetzt gerade so, ich sag mal, was haben wir jetzt, Q3 2026. Das Ganze ist Ende 2025 überhaupt erst angestartet. Und ProxLB war schon so in den letzten Zügen dazu. Es war schon soweit fertig integriert. Und plötzlich bringst du bei mir im Discord eine Nachricht von jemandem auf. Und plötzlich kam Nico Schmidt auf mich zu und meinte so, wie sieht's eigentlich aus? ProxLB, dürfen wir das irgendwie bei uns im Pegaprox rein integrieren? Wäre irgendwie eine coole Möglichkeit für so DRS-ähnliche Funktionalitäten und Ähnliches dazu. Und ja, so Ende 2025 hatte Nico eigentlich den Grundstein für Pegaprox damit gelegt gehabt, mit den ersten Enterprise-alike-Tools, die dann halt reingekommen sind. Mit in das Projekt eingestiegen sind zu dem Zeitpunkt auch der Markus Kellermann und die Laura Weber. Laura macht halt sehr viel auch immer Frontend mit dabei. Und wie gesagt, es ist halt erstmal so eine leicht vibe-coded oder AI-assisted Struktur dazu aufgekommen. Primär ist das Ganze in Python, Flask und React geschrieben und damit war das ganze Projekt eigentlich erstmal gestartet. Ich habe ja schon anfangs ein bisschen gesagt gehabt, Nico hatte mich angeschrieben gehabt, so bin ich dann in das Projekt irgendwie so ein bisschen mit da reingekommen, so als einer der Hauptkontributoren zum Projekt. Mittlerweile manage ich auch so ein bisschen die Infrastruktur, zum Beispiel die Debian-Repositories, damit die Pakete von dort bezogen werden können über ein normales Debian-Repository, damit auch upgradebar sind. Zum Beispiel auch Download-Mirrors und ähnliche Infrastruktursachen, allerdings auch andere Sachen, wo wir gleich nochmal dazu kommen, wie zum Beispiel ARM64-Support und ähnliche Sachen dann. Damals hatten wir so ein bisschen die Diskussion gehabt, worunter man das eigentlich am besten komplett releasen kann, weil eigentlich ist ja naheliegend GPL3, hat dann aber so ein bisschen zum Clinch geführt gehabt, weil man muss natürlich gucken, wenn dann sowas hier rauskommt, so ein Projekt dazu, da ist natürlich naheliegend, dass halt andere auch irgendwie versuchen, das zu übernehmen, zu adaptieren oder unter ihrem eigenen Namen irgendwie zu rebranden und so ist dann halt eigentlich eher, ich sag mal, die AGPL-Lizenz dazu rausgekommen. Angesprochen hatte ich schon, weitere Tools sind mit reingekommen, zum Beispiel Prox-Tools Collection quasi, ProxLB, ProxPatch, ProxCLNC, ProxSnap und ähnliche Sachen, da kommen wir dann halt gleich zu. Anfang 2026 habe ich das erste offizielle Announcement auf meinem Blog damals gemacht gehabt, in Absprache mit Nico dazu. Das haben wir dann halt durch Social Media getrieben und das Feedback war enorm. Es war wirklich enorm. Also die Leute fanden das richtig cool, weil genau diese Features sind das, was halt den Leuten bisher so gefehlt hat. Und kurz darauf, 5 Tage später, haben wir dann halt den Code publiziert gehabt. Nico hat sich darum um alles gekümmert gehabt, das Ganze bereitgestellt gehabt. Und dann kam es erstmal zu diesem monolithischen Framework für Backend und Frontend letztlich raus, was dann halt einerseits recht cool angenommen worden ist, andererseits halt auch in diesen Verruf geraten ist. Mittlerweile werden die ganzen Sachen, also Pegaprox selbst, in unterschiedlichen Artifacts geschippt. Wir haben eine fertige LXC-Appliance. Die kann halt im Proxmox-System einfach rein importiert werden. Es kann als VM rein importiert werden, hat den charmanten Vorteil, weil halt LXC-Container in Proxmox aufgrund des fehlenden Creo-Frameworks nicht live migriert werden können. Das heißt, LXC-Container haben immer eine Downtime, wenn ich sie auf einen anderen Node verschieben will. VMs kann ich aber problemlos auf andere Nodes hin und her schieben. Deswegen kann eine VM, auch wenn sie ein bisschen fetter ist, in diesem Kontext immer noch interessanter sein. Es kann auch irgendwo hin installiert werden. Letztlich braucht es nur Zugriff per SSH und 8.0.0.6 auf die jeweiligen Proxmox-Nodes dann. Das heißt, ich kann es auch grundsätzlich als Docker-Container laufen lassen, irgendwo auf einem anderen System einfach als Debian-Paket installieren oder ich kann es auch in einen Kubernetes-Cluster reinwerfen. Ebenfalls mit dabei ist so dieser, es hat sich wieder so ein bisschen reetabliert, man sieht es auch bei Rust und ähnliche Sachen, die Download-Installationsmethode per Curl. Ich bin kein Fan von Curl mit irgendwelchen direkt Executen auf Shell, aber auch das ist wieder möglich. Genau, dann gab es eigentlich die nächste Phase dazu. Das war jetzt so, ich würde mal sagen, auch relativ Anfang nah am 2026, Februar 2026 im Detail eigentlich. Ja, da wurde dann halt nochmal der Codesplit gemacht. Das heißt, wir sind von diesen monolithischen Frameworks weggegangen. Es wurde aufgesplittet, modularer gemacht und auch die Webseite dazu erstellt, pegaprox.com. Es wurden automatische Artifacts generiert aus den Pipelines heraus. Also es wurde halt alles ein bisschen, ich sag mal, professioneller und enterprise-fähiger dahinter, damit man halt sieht, dass da ein Drive hinter ist. Mit dazu sind dann auch einige Sponsoren gekommen, die das Projekt finanziell dann auch unterstützen, damit es da halt auch langfristig weitergehen kann. Die Second Stage dazu war dann so Mitte 2026. Das heißt, Multi-Tenancy-Support kam dazu, XCPNG-Support kam dazu, der Proxmox-Backup-Server kam dazu, ESX-Support kam mit dazu. Das ist sehr interessant dafür, dass ich halt nicht nur meine Objekte, die ich in einer VMware-Welt jetzt gerade habe, sehen kann, sondern ich kann sie auf unterschiedlichen Arten und Weisen auch reinmigrieren in eine Proxmox-Welt. Und da gibt es dann halt unterschiedliche Methoden. Klar, klassisch, offline komplett. Das heißt, ich habe eine lange Downtime. Wenn ich jetzt einen Windows-File-Server zum Beispiel habe, der mehrere Terabyte groß ist, ist meine Downtime entsprechend groß. Dann gibt es aber auch unterschiedliche Modi, wie zum Beispiel den Near-Zero-Downtime-Modus. Das heißt, da wird erstmal ein Delta synchronisiert rübergeschoben, dann kurz ausgeschaltet und dann nochmal das Delta rübergeschoben. Solche Modi gibt es dann auch dahinter. Ja, und viele weitere coole Sachen sind dann noch dazugekommen, die wir gleich noch in einer Live-Demo sehen werden. Interessanterweise auch Ceph, Data Replication, Cross-Cluster, Live-Migration, Snapshot-Replication. Auch solche Sachen, die dann halt, ja, wenn Kunden mal auf mich zukamen und gefragt haben, hey, wie sieht das aus? Wir haben jetzt hier eigentlich eine vollumfängliche Lösung, die ist eigentlich fast für uns perfekt, aber uns fehlt ein einziges Feature, wie zum Beispiel ein zentralisierter Syslog-Server, weil Sie haben vielleicht nur drei Nodes in Ihrem Cluster und wollen jetzt vielleicht irgendwie noch diese Lösung mit erschlagen. Da hatte ich dann halt damals noch ein Syslog-Feature mit rein integriert gehabt, das heißt, da ist ein eigener Syslog-Server drin, inklusive Verschlüsselung und allem, was natürlich dazu notwendig ist heutzutage, der dann halt einfach von den Nodes, aber halt auch, also von mehreren Nodes, wir haben ja auch mehrere Cluster dazu, das ist wahlweise gescoped auf den jeweiligen Cluster, den ich ausgewählt habe, mit den ACLs dahinter, oder halt auch grundsätzlich offen, sodass halt auch Applikationen oder VMs, die halt in dem Cluster laufen, ebenfalls mit da reinschreiben können. Das heißt, es obliegt dem Operator dahinter, wie er das nutzen möchte. Das heißt, hier sind solche Features dann mit reingekommen. Ja, und jetzt gerade zuletzt, wir haben jetzt August 2026, lag der Fokus natürlich erstmal so ein bisschen auf Bug-Squashing. Das heißt, man hat geguckt, dass man halt möglichst die größten Fehler und Probleme beseitigt hat. Dann, das zeige ich jetzt gerade ein bisschen falsch rum, dann kam jetzt gerade Version 1.0 vor kurzem raus, vor ein paar Tagen quasi. Es gab jetzt noch mal ein paar Zwischenreleases dazu, die auch noch mal ein bisschen was gefixt haben. Aber damit kam die erste Stable-Version quasi raus. Und das ist so eigentlich der Punkt, womit jetzt Pegaprox überhaupt eigentlich erst wirklich offiziell startet. Proxmox hat vor zwei Wochen jetzt gerade frisch ARM64-Support als Hardware-Plattform adaptiert. Das heißt, ARM64 ist jetzt auch endlich mit ein Treiber, den man nutzen kann. Entsprechend habe ich mich letzte Woche nachts hingesetzt gehabt, nochmal die gesamte Pipeline dann halt überarbeitet gehabt, angepasst gehabt, sodass die ganzen Artifacts jetzt auch als ARM64 gebaut werden. Tatsächlich habe ich das etwas unterschätzt. Nico musste ein wenig schmunzeln erstmal, als ich ihm dann nach 4 Stunden schrieb, boah, ich habe gerade keinen Bock mehr dazu. Ja, hat er sich schon gedacht gehabt, aber nochmal 4 Stunden später war das Ganze dann auch durch. Gut, warum ist das Ganze eigentlich so interessant? Weil tatsächlich kommen immer noch ein paar Anfragen von Kunden oder was man so im Feedback auch im Social Media hört, wo sie dann sagen, hey, Proxmox ist irgendwie für mich immer noch sowas wie Homelab, aber mit Pegaprox wurde halt einige Key Pain Points dann angetrieben und gelöst. Gut, jetzt habe ich dazu relativ viel schon erzählt. Das heißt, ich würde jetzt einfach mal kurz rüber switchen und sagen, wir schauen uns das Ganze mal einfach in echt an. So. Das sieht gut aus. Genau, hier haben wir so ein entsprechendes Webinterface, wie so eine Standard, also hier ist das Hintergrundbild nur ausgetauscht, aber das ist halt das Standard-Login-Fenster von einem Pegaprox-Instanz, an der ich mich entsprechend dann anmelden kann. Und wenn ich angemeldet bin, ist das erstmal so meine erste Übersicht, die ich habe. Was ich jetzt hier sehe, ist halt erstmal die Global-Übersicht, das heißt, ich sehe mein komplettes Inventory aus Cluster-Perspektive und kann hier in der linken Menübar dann halt auch meine entsprechenden Cluster oder Objekte auswählen. Hier habe ich jetzt gerade tatsächlich nur Proxmox-Cluster drin. Theoretisch, wenn da ein Proxmox-Backup-Server, ISXI-Systeme oder halt auch XCPNG-Systeme noch mit drin möglich und kann diese dann entsprechend auswählen. Ich hatte eben schon ein paar Features angesprochen gehabt. Wenn ich mir jetzt einen entsprechenden Cluster anklicke, kann ich den natürlich hier komplett einsehen. Das heißt, ich sehe hier zum Beispiel die Nodes, die jetzt hier gerade in Betrieb sind. Ich sehe darunter die Vollmobjekte, die ich habe und sehe auch die entsprechenden Auslastungen dazu. Was natürlich immer wieder so eine Frage war, zum Beispiel, gerade wenn man aus der VMware-Welt kommt, wie sieht es eigentlich mit so einer Snapshot-Integration aus? Oder Snapshot-Übersicht, sage ich mal. Weil öfters haben wir das Problem einfach, dass halt Entwicklerteams irgendwo mal irgendwann Snapshots gemacht haben. Die haben dann halt ihre eigenen Ressourcen oder Resource-Pools und haben lustig mal, bevor sie wieder ein neues Release oder Dev-Release erstellt haben oder was getestet haben, einen Snapshot gemacht, der dann halt ein, zwei Monate oder gar Jahre irgendwo rumliegt und dann verwaist. Und die möchte man vielleicht irgendwann mal aufräumen. Und das wäre jetzt aktuell zum Beispiel der Fall in einer Proxmox-Welt, dass ich halt erstmal quasi jede VM durchgehen muss und gucken muss unter Snapshots, habe ich da für diese VM einen Snapshot? Warum habe ich keine zentralisierte Übersicht dazu? Als Cluster-Operator möchte ich eigentlich sowas genau direkt sehen können und möchte diese auch eigentlich entweder selektiv oder auch komplett aufräumen können. Und dazu gibt es dann halt ProxSnap. ProxSnap ist eigentlich ein CLI-Tool, was jetzt hier mit rein integriert worden ist für die UI, damit man es halt sehr schnell und einfach sehen kann und habe damit eine komplette Übersicht. Hier sehe ich jetzt erstmal grundsätzlich, wenn ich nichts weiter ausgewählt habe, eine Übersicht über alle meiner Snapshots in dem Cluster, den ich jetzt gerade aktiv ausgewählt habe. Ist jetzt erstmal hier gefiltert auf das Datum von heute. Wenn ich jetzt ein anderes Datum auswähle, wir haben zum Beispiel vor 8 Tagen, das heißt, wenn ich jetzt ein Datum vor ein paar Tagen früher auswähle, sollte ich die nicht mehr sehen, dann sehe ich jetzt nur noch Snapshots, die halt älter als das Datum sind. Und damit kann ich halt zum Beispiel sicherstellen, dass wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte Snapshots von vor einem Jahr alle mal auflisten und entfernen, dann wähle ich ein Datum aus, was dementsprechend nahe liegt und kriege dann alle Snapshots über angezeigt. Jetzt kann ich einfach sagen, hey, ich möchte entweder einzeln oder einfach komplett alles dahinter wegwerfen und habe diese Snapshots dann entfernt. Das ist so mit einer der ersten Sachen dazu, die da reingekommen sind. Mit ganz prägnant natürlich die DLS-Integration bzw. ProxLB-Integration. Hier kann ich dann halt sagen, ich möchte halt grundsätzlich meinen Cluster auch balancen. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, einfach das Balancing zu enable. Ich kann auch ganz normal erstmal nur ein Logging dafür aktivieren als Dry-Run-Methode. Dann zeigt er mir einfach an, was er insgesamt balancen würde und an VM-Objekten anhand von Memory-Auslastung, CPU-Auslastung dann halt verteilen würde. Ja. Das Ganze kann ich auch nochmal dann optional aktivieren für Container. Das ist immer optional zu wählen, weil da habe ich natürlich die Problematik dahinter. Kommen wir gleich zu, am besten, weil sonst kommen wir ein bisschen aus der Zeit, kommen wir gleich in der Fragerunde zu, sorry. Können wir natürlich auch optional dann halt für die Container aktivieren. Ich hatte es eben schon mal eingangs gesagt gehabt, Container haben den Nachteil, dass sie keine Live-Migration können. Das ist vielen nicht unbedingt bewusst und bedeutet natürlich dann, wenn ich das aktivieren würde, bei jeder Migration auf eine andere Node, meine Applikation, die in diesem Container betrieben wird, ist offline. Für den Moment, wo sie runtergefahren wird und auf einen neuen Node gestartet wird. Optional mit definieren kann ich halt auch, ob ich dann halt nochmal das Ganze mit lokalen Disk machen können will. Klingt erstmal sinnvoll. Man muss natürlich im Hintergrund betrachten, wenn ich eine 50 GB, 100 GB oder 1 TB große Disk lokal habe und die dann mit über den Network Stack mit übertragen muss, dauert das erstens entsprechend lange, kann mit Auswirkungen dann halt auf meine komplette Infrastruktur haben. Deswegen sollte man das so ein bisschen, ja, immer je Infrastruktur abwägen. Mittlerweile gibt es auch ein Predictive Load Balancing, das heißt, er macht dann halt schon anhand Vorkalkulationen ein entsprechendes Balancing der VM-Ressourcen. Dazu sehen wir gleich auch nochmal so ein bisschen den Resource Calculator und auch den Kostenanalyzer dazu. Mit dazu ist dann auch ProxLB-Text mit drin. ProxLB-Text war damals gedacht als Lösung, damit ich halt eine Möglichkeit habe, um Affinity- und Anti-Affinity-Rules zu gewährleisten von VM-Objekten. Dass ich halt zum Beispiel sagen kann, hey, wenn ich jetzt einen Datenbank-Cluster laufen habe, möchte ich halt gewährleisten, dass halt alle Nodes dieses Datenbanksystems dann halt auf anderen Hypervisern unbedingt betrieben wird. Das war bis vor kurzem tatsächlich, bis Proxmox 9, glaube ich, gar nicht möglich. Da sind erst die Affinity- und Anti-Affinity Heroes dazugekommen. Und das ganz neu jetzt seit den letzten Versionen ist auch das integrierte DLS nativ von Proxmox gekommen. Allerdings mit ein paar kleineren Einschränkungen, dass es noch nicht ganz so viele Features unterstützt, wie zum Beispiel, dass es nur für VMs sind, die sich im HR-Stack befinden. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein VPS-Provider bin, der vielleicht irgendwie, ich sag mal, einfach nur eine Masse an VM-Instanzen an Kunden vergibt, dann habe ich das Problem, dass diese vielleicht gar nicht HR sein sollen oder andere Gründe auch dahinter, zum Beispiel Development-Ressourcen, Staging-Ressourcen, die nicht im HR-Stack mit drin sind, diese werden davon außen vor genommen dann. Das ist dann halt eine Möglichkeit, die dann halt auch ProxRB mit anbietet. Was ebenfalls mit drin ist, ist zum Beispiel auch eine ähnliche Sache, wie man sie aus dem EVC-Mode von VMware kennt. Das heißt, ich gewährleiste, dass halt alle Nodes, die vielleicht irgendwie unterschiedliche CPUs haben, auf einen, ich sag mal, Substack von CPUs gemünzt werden. Dazu wird automatisch analysiert, was so der höchste Kompatibilitätsmodus dann halt für diese Nodes in dem Cluster wäre und wird dann halt direkt auch schon ausgewählt. Ich kann es überschreiben, wenn ich möchte, vielleicht weil es vielleicht falsch erkannt worden ist tatsächlich, dann kann ich das als Default setzen, ansonsten würde das gesetzt. Das ist quasi Prox CLMC, was dann halt den CPU-Modus dann halt für den Cluster gleichsetzt auf den größten gemeinsamen Nenner, der dann halt möglich ist, um halt auch Live-Migration zu ermöglichen, weil sonst kann ich halt in den Modus reinfallen, dass mir eine Live-Migration entweder fehlschlägt oder dass mir danach, falls sie doch funktioniert, wenn die vorhin dann halt wieder auf dem neuen Node betrieben wird, entweder crasht oder ähnliche Sachen passieren. Das bedeutet jetzt allerdings, wenn ich jetzt auf einem Node dann auch eine neue VM erstelle, ist das halt direkt schon mit ausgewählt. Das heißt, ich brauche mir jetzt da an der Stelle auch keine weiteren Gedanken machen. Ich kann jetzt einfach ganz normal über den Wizard eine neue VM erstellen und dann wird der CPU-Modus auch schon direkt gesetzt. Ich kann jetzt trotzdem noch sagen, wie viele Sockets oder Cores ich haben möchte. Alle anderen Metadaten kann ich natürlich weiterhin verändern und wird dann die VM erstellen. Natürlich kann ich nachträglich auch weiterhin die VM noch weiter auf Host stellen. Auch das ist möglich. Mit dazu ist natürlich, wir sind natürlich großer Fan vom Proxmox-Produkt selber. Deswegen hatte ich seinerzeit auch noch das Subscription-Modul mit eingebaut gehabt. Das heißt, ich kann über die Oberfläche hier im Pegaprox auch direkt entsprechende Subscriptions von Proxmox für die jeweiligen Nodes hinterlegen. Ich kann sie mir auch exportieren. Sie werden an einem CSV-Format exportiert und kann damit dann weiterarbeiten. Wir gehen jetzt einfach mal auf einen anderen Cluster. Gehen dann halt zum Beispiel auf Syslog rein und hier habe ich die Möglichkeit, hier für diesen Cluster ist es gerade im Scope-Modus laufen, sehe ich zum Beispiel die jeweiligen ist es nicht im Scope-Modus laufen, ist es im Unscope-Modus laufen. Das heißt, hier sehe ich jetzt gerade auch von Gästen, die halt in diesem Cluster betrieben werden, die entsprechenden Syslog-Nachrichten. Wir sehen hier zum Beispiel läuft die DB02. Die DB02 hat hier entsprechende Syslog-Einträge gemacht gehabt und kann dann halt hier auch entsprechend filtern. Ich kann nach Servities filtern, ich kann nach Protokollen filtern und. Was vielleicht auch ein bisschen interessant ist, das kommt im Management öfters mal so vor, ist auch die Ansicht von Topologien. So, was haben wir eigentlich in unserem kompletten Unternehmen? Wenn ich jetzt mehrere Cluster an mehreren Standorten betreibe, wir sehen hier, der eine Node läuft zum Beispiel in Frankfurt, der andere läuft gerade in Neuss, dann sehe ich hier zum Beispiel, hey, mein Pegaprox managt gerade mehrere Instanzen. Ich habe hier zum Beispiel einen Cluster, der nennt sich Frankfurt, der läuft jetzt gerade in Frankfurt, der beherbergt diese drei Nodes darunter mit den entsprechenden Auslastungen und betreibt diese Gäste. Auf der anderen Seite sehe ich das Ganze natürlich dann auch nochmal. Na, ist gerade mit der Maus ein bisschen schlecht. Aber hier sehe ich dann halt auch den Cluster, der an Neuss gerade läuft, inklusive den gesamten VM-Objekten, die halt da drauf betrieben werden. Kriege auch schöne Informationen dann halt, wenn ich dann mit der Maus drüber gehe und ähnliche Sachen. Ebenfalls kann ich mir auch eine kleine Worldmap anzeigen lassen. Das heißt, ich sehe auch hier, wo sich meine Cluster eigentlich geografisch tatsächlich gerade befinden, kann da reinscrollen und ähnliche Geschichten. Was ebenfalls immer wieder vorkommt und interessant ist, sind so Geschichten wie zum Beispiel, ja, ich habe jetzt eine ISO-Datei zum Beispiel, die ich auf dem Local Storage habe, aber ich habe diese, wenn ich eine neue VM erstellen möchte, muss ich immer die VM auf dem Node erstellen, wo auch die ISO ist. Und das kann manchmal ein bisschen unpraktisch sein, weil man hat vergessen, die ISO rüber zu kopieren. Sie ist vielleicht eine andere Version gewesen. Jetzt habe ich zum Beispiel ein Debian 13, 13.1 oder sonst was gehabt. Dann passt der Name wieder nicht dazu und ähnliche Sachen. Deswegen habe ich hier auch die Möglichkeit, zum Beispiel einen ISO-Sync zu aktivieren. Gut, den habe ich hier auf dem Cluster jetzt gerade nicht aktiv, aber hier ist er aktiv. Und sehe zum Beispiel, sobald der ISO-Sync aktiv ist für diese ISO-Datei, die ich jetzt gerade hier habe, ein Debian 13.4 Image, synchronisiert er mir die automatisch auf alle Nodes rüber. Das heißt, auch hier brauche ich mich da darum nicht mehr weiter kümmern. Und um das Ganze ein bisschen auch abzurunden, auch mit ISO-Sync und auch mit DRS, das Ganze gibt es auch nochmal dann für Storage-DRS. Auch hier habe ich die Möglichkeit dann halt zu gucken, dass wenn ich sehr viele VMs habe, die viel Speicherplatz wegnehmen und ich unterschiedliche, ich sag mal, Datastore-Objekte habe, dass ich die dann halt über unterschiedliche Datastore-Objekte entsprechend balancen kann, um halt eine, ich sag mal, äquivalente Auslastung zu haben, damit halt nicht ein RAID-Array darunter irgendwie vollständig ausgelastet ist und das andere sich langweilt. Im Enterprise gibt es dann halt auch öfters noch viele weitere Fragen. Das geht dann halt einher zum Beispiel mit einem CVE-Scanner. Ich glaube, CVE-Scanning und so weiter und Security ist immer so ein Thema, gerade auch im Proxmox-Kontext. Wenn wir uns dann angucken, hey, wie sieht das aus? Security-Updates installieren, habe ich da die Möglichkeit über eine API? Nein, habe ich nicht die Möglichkeit dazu. Kann ich das irgendwie zentralisiert machen? Wirklich zentralisiert machen? Nein, die Möglichkeit habe ich auch nicht. Aktuell zum Beispiel im Proxmox Data Center Manager ist sowas drin, dass ich mir halt anzeigen lassen kann, welche Pakete sind aktuell zum Update offen für die jeweiligen Nodes. Wenn ich aber jetzt sage, ich möchte upgraden, schiebt er mich auf den Node drauf. Das hat seine Vor- und Nachteile, klar. Der größte Nachteil für mich da drin ist allerdings, ich habe bereits eine Verbindung von einem Datacenter-Manager zu den jeweiligen Nodes. Warum brauche ich jetzt als Operator zusätzlich eine direkte Netzwerkverbindung, ob VPN oder sonst was, ebenfalls zu den Nodes? Kann man sich ein bisschen drüber streiten. Hier ist es halt, hier kommuniziert wirklich Pegaprox mit den Nodes komplett. Von hier aus kann ich alles vollziehen. Kommen wir zurück zum CVE-Scanning. Wir haben jetzt hier einen entsprechenden Cluster. Den kann ich dann halt auswählen. Ich bin jetzt gerade im Scope des Clusters und sage, ich möchte mir jetzt mal alle CVEs anzeigen lassen für diesen Cluster. Jetzt läuft das gerade in Echtzeit. Dauert einen kurzen Moment. Und sollte uns dann hoffentlich gleich eine schöne Liste präsentieren, die nicht gut aussieht. Genau, da sehen wir jetzt die entsprechende Liste. Zwei von drei Nodes sind gescannt worden. Ein Node ist hier ausgefallen tatsächlich. Der ist heute Morgen mit einem Kernel Panic gecrashed, deswegen kann er sich dahin gerade nicht verbinden. Ist nicht schlimm, wir haben noch zwei weitere Nodes. Haha, hat alles übernommen gehabt. Schöner Showcase dafür tatsächlich. Und sehen ansonsten, wir haben 1000 CVEs hier betroffen mit noch über 307 Updates. Keiner der Nodes ist aktuell schön. Und sehen dann halt hier auch eine kleine Diskrepanz an Paketen, weil ich mal vielleicht noch irgendwelche DevTools installiert hatte oder Sachen zum Bauen. Haben hier 500 CVEs offen mit 159 Paketen. Und hier kann ich jetzt sehr schön sehen, welche CVEs eigentlich auf welches Package gerade effekten, mit welcher Server-Key dahinter, wann es aufgetreten ist und ob ein Fix auch dafür verfügbar ist. Und das kann ich mir jetzt für jeden einzelnen Node inklusive den ganzen Paketen anzeigen lassen. Und natürlich kann ich jetzt auch direkt in den Update-Manager reinspringen und sagen, ich möchte mir jetzt die Updates anzeigen lassen. Hier sehen wir schon, ich bin jetzt im Update-Manager. Insgesamt über alle Nodes, die ich habe, habe ich jetzt aktuell 462 Updates offen. Wir sehen hier genau, welche viele Updates pro Node offen sind. Ich sehe hier direkt schon, aha, hier ist auch Kernel dabei. Da sollten wir im Hinterkopf behalten, wenn Kernel, glibc oder sonst was dabei ist, sollten wir damit rechnen, dass ein Neustart notwendig ist. Kann mir dann hier auch direkt anzeigen lassen, welche Pakete es wieder sind. Sehe hier die Paketennamen, sehe hier, welche Version es ist, sehe hier, welche neue Version ist und was für ein Typ das ist. Hier ist nur ein Update, ist okay, ist kein Problem. Jetzt kann ich sagen, ich möchte entweder nur diesen Node einzeln updaten. Das heißt, ich als Operator kann mich darum selber kümmern, das Ganze selektiv machen. Ich kann aber auch sagen, ich möchte hier einfach ein Rolling-Update machen. Das heißt, Pegaprox übernimmt das komplett für mich. Ich kann hier dann noch ein bisschen parametrisieren, sagen, ich möchte zum Beispiel, dass alle Nodes nach dem Update, wenn die installiert worden sind, komplett automatisch neu gestartet werden. Nodes, die halt schon up-to-date sind, keine neuen Updates haben, soll er einfach skippen. Da brauchen wir nichts machen. Vielleicht habe ich irgendwo vorher schon mal testweise einen gemacht gehabt, um zu gucken, funktioniert danach noch mein Netzwerk, kommen die Systeme wieder hoch und. Das heißt, den brauchen wir gar nicht weiter evaluieren, den können wir direkt vergessen. Ebenfalls interessant, ich habe potenziell die Möglichkeit auch zu sagen, es gibt VM-Evacuation, das heißt, die Gäste, die jetzt auf diesem Node drauf sind, werden nicht aktiv verschoben. Das ist auch ein interessantes Feature, weil das ist der Default hier. Das heißt, wenn ich einen Node patche und neu starten muss, werden aktiv die VMs, die jetzt gerade darauf betrieben werden, über die anderen Nodes hin verteilt, damit dann halt auch wirklich sichergestellt ist, dass da kein Ausfall zustande kommt. Kann ich auch vergessen, ist mir egal, wenn ich sage, ich möchte hier skip VM-Evacuation, ich kriege hier auch nochmal eine zweite Warnung dazu, dass es nicht empfohlen ist. Das heißt, man sollte genau wissen, warum und wieso man das macht. Mache ich immer zum Beispiel in meinen Dev-Environments, weil da ist das total egal. Da brauche ich nicht irgendwie meine Zeit mit vergeuden, dass halt VMs migriert werden oder ähnliche Sachen. Und dann kann ich das Ganze einfach anstarten und dann geht der Prozess schon los und patcht alle Nodes nacheinander durch. Ich kann das Ganze auch schedulen. Das heißt, ich möchte zum Beispiel sagen, hey, mach das doch immer automatisiert, entweder einmalig oder halt wirklich immer periodisch. keine Ahnung, jeden Samstag um 3 Uhr nachts, dann auch einfach automatisch neu starten. Das heißt, immer zum Wochenbeginn zum Beispiel, wenn ich jetzt montags wieder in die Firma reinkomme, kann ich gucken kurz, entweder hat sich das Monitoring schon gemeldet, ein Node ist irgendwie hängen geblieben, dann muss da der 24/7-Support vielleicht dran, oder halt, wenn es nicht ganz so kritisch ist, guckt der Operator montags morgens rein, sieht, ah, entweder alles ist gut oder irgendwas ist hängen geblieben. Und auch hier kann ich mir dann entsprechende Automation-Hooks noch definieren, dass ich halt auch darüber dann halt alarmiert werde, entsprechende Alerts setzen dafür, was dann halt mir entweder in Slack, Teams, Matrix, Discord oder sonst wohin entsprechende Benachrichtigungen schickt dazu. Wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen über Schedules gesprochen gehabt. Ich habe auch hier die Möglichkeit, dann halt automatisiert über Snapshot-Schedules dann halt von bestimmten VMs vielleicht periodisch einfach automatisiert Snapshots anlegen zu lassen. Ich kann sie auch noch taggen. Ich kann auch sagen, ob eine VM dann halt mit RAM oder ohne RAM dann entsprechend gesnapshottet werden und. Ebenfalls interessant ist allerdings auch nochmal so ein bisschen vielleicht, wir hatten es eben im CVE-Scanning, aber auch Compliance-Scanning ist da immer wieder interessant. Und für Compliance gibt es natürlich unterschiedlichste Frameworks. Und es ist wirklich sehr, sehr schwer zu sagen, dieses Framework adaptiere ich jetzt auf ein Proxmox-System. Nehmen wir zum Beispiel CIS. CIS Security Benchmarks sind für Debian verfügbar. Proxmox läuft auf Debian. Klingt so, als ob ich das einfach adaptieren kann. Ganz so einfach ist die Welt dahinter leider nicht, weil wir betreiben einen Hypervisor mit Containern dahinter und mit VMs dahinter. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in unterschiedlichen Kontexten sage, hey, pauschal, ich blocke zum Beispiel IP-Forwarding, kann in einem Kontext funktionieren, kann okay sein. Sobald ich aber SDN-Funktionalitäten nutze, wird mir das fürchterlich auf die Füße fallen. Das heißt, wenn ich jetzt hier was adaptieren möchte, muss ich halt erstmal wirklich im Detail gucken, was ich haben möchte. Aber grundsätzlich kann ich hiermit erstmal eine komplette Übersicht erreichen, die mir halt zeigt, hey, so sieht dein Cluster aktuell gerade aus. Overall Score ist jetzt für CIS Level 1 16%, das ist ein bisschen mau. Kann mir auch nochmal auf Node-Ebene insgesamt angucken und dann halt möglicherweise auch agieren darauf. Agieren geht tatsächlich auch mehr oder minder automatisch. Das heißt, ich kann sagen, ich möchte mein PVE-Node haben. Wir sind jetzt hier im Kontext des jeweiligen Clusters wieder. Und dort muss ich das selektiv für den Node machen. Warum muss ich das für den Node machen? Je nachdem, es gibt teilweise, ich sag mal, Kunden, die gemischte Cluster betreiben. Die haben jetzt zum Beispiel dann halt, ich sag mal, 3, 4, 5 normale Nodes und dann noch dazu irgendwie einen Node, der halt speziell mit einer Grafikkarte ausgestattet ist für AI-Workloads oder ähnliche Sachen. Das heißt, da muss ich vielleicht auch andere Frameworks adaptieren, weil ich mir sonst vielleicht zum Beispiel PCI-Pass-Through, GPU-Pass-Through, sonst was kaputt mache. Das heißt, ich kann jetzt hier erstmal dann halt zum Beispiel in einen Node nehmen und dann halt zum Beispiel einen entsprechenden Status klicken lassen. Genau, der Node 1 war ja eben tot, der wird nicht funktionieren, aber der Node 2. Es wird in Echtzeit evaluiert. Das heißt, Pegaprox geht hin, analysiert das System, macht eine entsprechende Auswertung dazu. Wir sehen jetzt hier, Node 02 hat ja von diesen CIS Level 1 Sachen gerade 7 von 44 Sachen umgesetzt. Ist jetzt vielleicht nicht so geil und kann jetzt sagen, entweder ich möchte hier alle umgesetzt haben, ich kann jetzt hier alle auswählen oder für meinen Bedarf auch selektiv Sachen auswählen, die ich hier drauf applyen möchte dann, zum Beispiel Disable Core Dumps oder ähnliche Sachen und dann halt einfach sagen, Apply Selected Settings und dann wird alles davon übernommen. Habe ich das kaputt gemacht? Ist vielleicht irgendwas nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, kann ich das Ganze auch wieder zurückrollen hierüber. Und ja, das sind so Montag mit einer der Key Features dahinter. Ansonsten haben wir natürlich hier auch noch weitere Replikationsmöglichkeiten. Wir kennen das hier schon, ZFS-Replikation ist nativ hier auch schon im Proxmox mit drin. Wir haben das Ganze ein bisschen erweitert. Das ist auch für Snapshot-Replikation mittlerweile drin. Das heißt, ich kann auch hier Snapshots, die ich auf einem Cluster gemacht habe, komplett auf einem anderen Cluster mit replizieren, als auch natürlich ganz normale Cross-Cluster-Migration. Ich kann meine VM auswählen, sagen, ich möchte diese migrieren. Ich wähle hier einen entsprechenden Cluster aus, dann wähle dann halt hier den Node dazu aus, kann da hier nochmal parametrisieren, auf welche Storage ich das haben will, auf welchen Bridge das kommen soll und noch eine entsprechende VM-ID gegebenenfalls definieren, falls die kollidieren sollte auf den Zielcluster. Das sind so insgesamt so ein paar Sachen, bei denen man sich Gedanken gemacht hat, wie man insgesamt Proxmox verbessern kann oder wie man das Handling dahinter verbessern kann. Geht noch viele weitere Features mit dazu im Rahmen von Reporting, Kostenanalyse, auch das ist immer wieder ein Thema. Da kommen dann Projektmanager an, hey, wir haben jetzt unserem Development-Team hier für Micro-Application A so und so viele Ressourcen zur Verfügung gegeben. Die haben so und so viele VMs erstellt gehabt. Und dann kann ich hier auch sehen, was für potenzielle Kosten diese VMs dann halt erzeugt hätten. Ich kann das kumulieren, ich kann das als einen Export machen über CSV oder als PDF dazu und dann halt auch an entsprechende, ich sag mal, Accounting-Personen weiterreichen. oder ähnliche Geschichten. Ebenfalls noch ein sehr interessantes Thema ist auch noch die eigene Prometheus-Integration. Das heißt, wir haben da die Möglichkeit, dann über ein Grafana-Dashboard, was ich mal erstellt hatte, auch das Ganze in Prometheus Grafana zu integrieren. Okay, und das scheint sehr interessant zu sein. Damit habe ich dann halt auch die Möglichkeit, solche Sachen wie zum Beispiel einen PVE-Exporter komplett, ja ich sag mal, nicht mehr zu benötigen, indem ich halt an der Stelle einfach dann halt eine einzige Applikation habe, die mir diese ganzen Sachen an einem Scrapepoint zur Verfügung stellt und dann halt mir im Grafana entsprechend visualisiert darstellt. Das heißt, ich kann dann halt pro jeweilige VM zum Beispiel und pro Nodes sehen, was ist die jeweilige Memory-Auslastung gewesen, CPU-Auslastung gewesen, Netzwerk-Auslastung und ähnliche Geschichten dazu. Gut. Ich denke, mit der Präsentation, da wäre ich soweit dann durch. Dann können wir hier nochmal wieder reinhüpfen. Genau. Insgesamt ist da noch eine weitere Sache, die ich da halt auch gerne nochmal erwähnen möchte. Es gibt mittlerweile seit Version 1.0, seitdem die erste offizielle Version jetzt rausgekommen ist, auch explizit für Enterprises entsprechenden Support. Das heißt, wenn irgendjemand jetzt gerade Pegaprox in seiner Firma einführen möchte und da vielleicht irgendwie, ich sag mal, Integrationssupport, Operationssupport, Schulung oder ähnliche Sachen Hilfe für benötigt, kann er sich an die folgenden Firmen ebenfalls wenden. Mit dabei sind auch wir von Accreditiv. Das heißt, wir bieten auch dafür entsprechenden Support an und da können dann halt Firmen dann halt, wenn sie irgendwo bei Hilfestellung benötigen, sich einfach dahin wenden. Ebenfalls möchte ich an der Stelle auch nochmal kurz erwähnen, Nico kommt zu dem Prox Day Event am 15. Oktober in München-Gladbach, wird dort ebenfalls nochmal Pegaprox auch vorstellen, wird dazu noch ein paar weitere Punkte erzählen und darauf freue ich mich persönlich sehr. Ansonsten war es das tatsächlich und ich würde einfach mal fragen, gibt es irgendwelche weiteren Fragen dazu? Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben ein Mikrofon.
Genau, wir haben ein Mikrofon. Ich würde gerne die Fragen für den Stream mitnehmen.
Ja, sehr gerne.
Data Store Balancing. Proxmox unterstützt ja keine Migration von EFI-Disks. Nehmt ihr die mit?
Nein.
Okay, platt machen und neu oder?
Genau.
Noch eins, beim Rolling Update könntet ihr Need Restart-Unterstützung einbauen. Hintergrund meiner Frage ist, ich mache APT-Upgrade auf einem Node und gucke, ob er starten will. Wenn er nicht neu starten will, mache ich das zack, zack auf allen. Wenn er aber neu starten will, muss ich ihn ausräumen, was natürlich Pegaprox super unterstützt. Aber beim ersten würde er sagen, der hat keine Updates, den boot ich nicht. Und wenn er nach Need Restart gucken würde, dann wüsste er, dass der auch noch zu booten ist.
Muss ich gestehen, müsste eigentlich drin sein, weil im Proxpatch ist es definitiv drin. Dann müsste das da irgendwo untergegangen sein bei der Adoption, weil halt die ganzen...
Bitte? Dann ziehe ich die Frage zurück.
Ich muss gestehen, müsste ich jetzt gerade nachgucken, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es drin ist, weil Proxpatch hat es definitiv drin und man muss hier sagen, die ganzen Prox-Tools sind eigentlich abgesehen von ProxLB alle in Rust geschrieben. Ich habe sie dann halt damals alles in Python nochmal neu geschrieben gehabt für Pegaprox, beziehungsweise vieles ist halt auch natürlich von Markus und von Nico geschrieben worden an der Stelle. Da muss ich nochmal explizit nochmal dann reingucken. Danke. Gerne.
Vielen Dank für den spannenden Vortrag und die tolle Demo. Ich habe zwei Fragen. Das Hardening sieht super spannend aus. Mich würde interessieren, wie ihr das technisch macht. Habt ihr dann im Hintergrund ein OpenSCAP oder ein DevSec, was dann die Auditierung und die Umsetzung macht? Oder ist das eine eigens implementierte Logik und ihr habt auch selbst die Security-Kataloge geschrieben? Oder wie sieht das aus?
Tatsächlich zum Beispiel, also ich kann es jetzt nur fürs CIS-Benchmarking sagen, tatsächlich die anderen Sachen müsste ich tatsächlich die Frage an Nico und Markus nochmal weiterreichen. Fürs CIS-Benchmarking ist es halt so, dass man halt die einzelnen Punkte halt sich ansehen kann. Viele kennen sicherlich auch den Linux-Scanner oder halt von OVH die CIS-Benchmarks dazu, die man halt dazu grundsätzlich auf die Systeme adaptieren kann. Und grundsätzlich ist dann halt so der Gedanke, dass man halt, ich sag mal, logisch da herangeht und guckt, was kann ich grundsätzlich auf eine Virtualisierungsinfrastruktur adaptieren. Und da muss ich halt nochmal selektiv gucken, was davon macht in meinem persönlichen Operator-Kontext dann überhaupt wirklich Sinn.
Okay, aber es ist selbstgeschriebenes Tooling. Es ist jetzt nicht nur eine fancy GUI für OpenSCAP, was ja auch so ein Open-Source-Framework ist, sondern selbst entwickelt.
Exakt.
Okay. Cool. Dann habe ich noch eine Frage zu CAS und ProxLB. Ich glaube, das hatte jemand anders auch gerade schon während dem Talk gesagt. Ich glaube, ihr wart zuerst da mit dem Feature und dann hat ja Proxmox gesagt, hey, wir haben jetzt auch CAS, was natürlich überhaupt nichts mit DHS gemeinsam hat. Wo ist da der Unterschied? Also eure Technik sieht, eure Lösung sieht ein bisschen technisch besser aus, sage ich jetzt mal, dahingehend, dass es, glaube ich, auch im laufenden Betrieb die VMs verteilt und nicht nur beim initialen Platzieren, oder?
Also der CS ist ja erstmal der Cluster Resource Scheduler, den gab es halt auch vorher schon, aber er hatte nicht die Möglichkeit, dass ich halt sagen konnte, dass ich halt, ich sag mal, eine DHS-ähnliche Funktionalität mit einherbringen wollte. Das gab es erst jetzt relativ kurzfristig, ich glaube seit 9.2 ist das jetzt reingekommen, dass man auch diese Möglichkeit da drin hat. Dort analysiert er tatsächlich auch die ganzen Ressourcen und macht auch Live-Migration dahinter, das funktioniert mittlerweile auch. Ist allerdings gescoped auf den HA-Stack davon. Was man dabei auch beachten muss, ist natürlich der Austausch von Informationen, wie Proxmox grundsätzlich funktioniert. Proxmox benutzt für die gesamte Konfiguration, für den Austausch als Multi-Cluster-System, Multi-Master-System dahinter CoroSync. Das bedeutet natürlich, meine CoroSync-Anbindung muss erstens von den Latenzen her immer gewährleistet sein, als auch von der notwendigen Bandbreite dazu. Und das muss man natürlich beachten, umso größer mein Cluster wird, umso mehr VMs ich da drin habe, umso mehr Anti-Affinity-Rules und ich da drin habe, umso mehr Traffic habe ich da drin. Ich hatte einen Kunden gehört, der hatte tatsächlich das relativ zeitnah nach dem ersten Release aktiviert gehabt. Da ist das Ding zusammengebrochen dann erstmal. Bis dann halt rauskam, ja, hier, CoroSync ist momentan das Problem dahinter. Pegaprox und ProxLB gehen eigentlich ganz andere Ansätze. Es ist mehr so, ich sag mal, so dem Ansatz, wie man es aus VMware kennt, mit dem vCenter oder ähnliche Sache. Ich habe eine dedizierte Appliance, die halt alles andere drumherum orchestriert und nicht irgendwie Multi-Master spielt und daher die Daten austauschen muss. Das hat natürlich auf der anderen Seite einen Vorteil, hat aber auch auf der anderen Seite wieder einen Nachteil. Klar, wenn mein Pegaprox weg ist, wenn meine ProxLB-Instanz weg ist und, funktionieren diese Services nicht mehr. Die muss ich dann halt entsprechend selber HA-mäßig auslegen dahinter. Das ist halt so eine Sache, die man beachten muss.
Super, vielen lieben Dank, tolle Sache, gefällt mir gut.
Ja, Dankeschön.
Hi, die Snapshot-Replikation Ceph, ist die dann, kann man damit auch Live-Migrations machen zwischen Cross-Cluster?
Nein.
Also so wie bei ZFS Live-Migration geht nicht.
Bitte?
Ja, bei ZFS Snapshotting, da kann ich ja Live-Migration machen. Das
muss ich gestehen, muss ich auch mal ausprobieren.
Okay, weil das geht sicher. Ja in ZFS.
Bitte?
Das unterstützt Proxmox ja schon lange mit ZFS-Replikation, dass man da Live-Migrations macht.
Grundsätzlich soll das funktionieren.
Genau, ja. Das funktioniert ja auch. Das nutzen ganz viele. Mhm. Und wenn das auch noch mit den anderen Snapshot-Replications wäre, das wäre absolut cool.
Ja, ich weiß nicht, der eine oder andere hat vielleicht schon gesehen, glaube ich, bin jetzt aktuell gerade da dran wegen NowNTAP-Integration mit dort, mit der Snapshot auf Storage-Space-Ebene. Das wird vielleicht auch noch mal ein paar Änderungen oder ein paar neue Features mit einherbringen, aber das ist noch nicht fertig.
Habt ihr, wenn Proxmox selber auf ZFS installiert ist, eine Integration mit RootFS-Snapshotting? Ich habe bei mir zu Hause was gebastelt, dass ich immer Snapshot vom RootFS machen kann, bevor ich ein Update fahre. Und falls irgendwas nicht funktioniert, kann ich halt einfach den Snapshot zurückrollen.
Nein, tatsächlich aktuell nicht. Und das ist eine coole Sache, weil mein Kollege von der Firma, Dominik Brekow, hatte mich damals auf eine ähnliche Idee gebracht gehabt. Der sagte auch, hey, zu Hause mache ich sowas. Das wäre irgendwie total cool, sowas nach quasi AB-Partitionsmuster dahinter, was ich dann halt quasi booten kann. Das wäre halt super cool, falls mal irgendwie so ein Update sich zerschießt. Hatte ich tatsächlich auch mal die Idee, das zu integrieren, aber bisher noch gar nichts dahingehend gemacht.
Die Geschichte mit den Snapshots ist cool. ZFS hat natürlich das Problem, wenn man es verschlüsselt, was man dann mit den Keys bzw. Passphrases macht. Gibt es da vielleicht ein explizites Management? Könnte ich zum Beispiel Cross-Cluster-Snapshots replizieren und die Keys würden dann mitgehen?
Von Geli dann? Oder
zum Beispiel.
Aktuell ist da gar nichts.
Dass man überhaupt ZFS verschlüsselt von einem Node zum anderen transportieren kann, ist ja auch relativ neu. Das gibt es noch nicht so lange. Also es wäre cool, wenn das auch explizit gemanagt werden könnte als Objekt der ZFS-Key.
Nehme ich mir mal mit.
So, gibt es weitere Fragen da hinten noch? Ja.
Danke für den spannenden Talk und das interessante Projekt. Ich muss nochmal auf den CVE-Scanner zurückkommen und das Anlegen an die Sys-Benchmarks. Wenn ich das richtig gesehen habe, bislang nur für die Proxmox-Nodes selber.
Exakt.
Kriegen wir das vielleicht irgendwann auch für passende Linux-VMs?
Nein.
Schade.
Ich glaube, das würde den Scope ein bisschen auseinanderreißen, weil es ist halt wirklich primär darauf gemünzt, dass das Ganze halt für, ich sag mal, die Hypervisor-Virtualisierungsinfrastruktur und so weiter gemünzt ist. Wir haben eben schon was gehört gehabt, OpenSCAP, andere Möglichkeiten, die man dafür nutzen kann, für CVE-Scanning und so weiter. Ich glaube, das wird den Rahmen sprengen, weil das ist jetzt auch schon so eine Sache, die halt auch ein paar Mal aufgekommen ist. Was soll eigentlich noch alles in dieses Produkt mit rein? Und es soll sich eigentlich wirklich primär auf, ich sag mal, Hypervisor-Infrastrukturen, Virtualisierung fokussieren. Wie gesagt, ich bin jetzt so gerade noch ein bisschen an Inco-Support mit dran, aber da muss man auch schon wieder gucken, es ist echt eine Höllenarbeit dahinter, das Ganze zu alignen mit Proxmox, mit XCPNG. XCPNG-Support zum Beispiel ist auch ja schon relativ gut ausgebaut, aber immer noch, ich würde auch auf der anderen Seite sagen, rudimentär, weil dieses Feature-Set ist primär tatsächlich auch gemünzt auf Proxmox-Instanzen aktuell. Gerne.
Bon, Maja.
Man hat ja gesehen, dass man jetzt die, dass man die Nodes über Pegaproxy updaten kann. Mhm. Gibt es die Möglichkeit, Pegaproxy direkt auch über die GUI in dem Moment abzudaten?
Ja, also sobald ein Update verfügbar ist und ich Pegaproxy installiert habe und mich als Administrator anmelde, kriege ich ein Pop-up mit dem Changelog und der Information, dass ich das Ganze updaten möchte, kann dann auswählen, entweder ja, ich kann skippen oder ich möchte es updaten oder ich kann halt auch direkt nochmal in der UI, ich müsste es ja mal hier aufhören. Nein, habe ich nicht. Aber ich kann es halt auch direkt in der UI dann halt, wenn ich auf das Management-Panel gehe, unter Settings, dann halt auch da unter dem Punkt Updates, dann sehe ich halt auch da, entweder Updates sind vorhanden, kann sie von da aus direkt einspielen mit einem Klick tatsächlich oder halt sagen, ich möchte sie zum späteren Zeitpunkt installieren.
Und also beim HA ist ja immer noch relativ, ist ja immer noch wichtig in dem Moment. Gibt es die Möglichkeit, von Pegaproxy eine zweite Appliance, ich sag mal, neben dran zu stellen, dass man ein HA herstellen kann?
Tatsächlich ist momentan ein GitHub ein Issue entsprechend dafür auf, dass man das Ganze auch HA-mäßig ausbaut. Klar, ich habe die Möglichkeit halt zu gucken, dass ich halt irgendwie, ich sag mal, so eine quasi Hot-Standby-Applikation erstelle. Es ist keine Live-Synchronisation dazu wieder. Es wäre dann Hot-Standby. Ich könnte natürlich eine zweite Instanz mit Keep-Alive hochziehen, einen R-Sync machen dann halt für den Database-Content und so weiter, damit der halt auf dem anderen System ebenfalls verfügbar ist und dann über eine Failover-IP dann halt hin und her switchen. Das wäre möglich. Aber eine wirkliche native Integration gibt es aktuell noch nicht.
Okay. Und letzte Frage. Gibt es die Möglichkeit, einen externen Syslog-Server anzubinden?
Die Möglichkeit gibt es immer. Also grundsätzlich, wie ist es da drin jetzt eigentlich gestaltet? Dass hier ist eigentlich im Pegaproxy nur ein eigener Syslog-Server drin integriert, der mit in die UI auch integriert ist und dann ein entsprechendes Filtering und so weiter ermöglicht. Das ist die Magic dahinter. Natürlich habe ich die Möglichkeit, auch einen eigenen Syslog-Server zu betreiben, weil die entsprechenden Syslog-Konfigurationen auf den Nodes oder auf den Client-Systemen, den Gästen jeweils, die muss ich sowieso immer manuell anpassen. Das heißt, da habe ich immer die Möglichkeit, sowieso ein oder mehrere Syslog-Server grundsätzlich mit zu definieren. Ach so.
Merci. Kurze Frage. Habt ihr Pläne, das Thema GPU-Support weiter auszubauen? Da ist gerade bei unterschiedlichen GPU-Generationen zwickt es dann doch öfters mal auch clusterübergreifende Migration mit GPU-Support.
Ich wäre mir jetzt nicht bewusst, dass da jetzt aktuell irgendwie ein Case für offen wäre. Wenn das für euch ein wichtiger, relevanter Punkt ist, würde ich vorschlagen, da einfach im GitHub ein entsprechendes Issue für aufzumachen, dass man sich das mal in Ruhe angucken kann. Problem ist natürlich immer so ein bisschen auch die Konstellation von Test-Hardware dazu, damit man das Ganze mal durchgehen kann. Für mich persönlich ist das immer ein riesengroßes Problem, weil GPU-Sachen und so weiter für Pass-Through habe ich tatsächlich nicht. Mein Homelab besteht quasi aus Mini-PCs, die ich dafür nutzen kann. Deswegen ist da zumindest für mich das immer ein Problem dann. Grundsätzlich sind ja auch Nico und Markus Feder führend in dem Projekt dann halt für die entsprechenden Entwicklungen dahinter. Mein Teil beschränkt sich eher so auf die Prox-Tools-Integration und halt so ein bisschen Infrastruktur dahinter.
Okay, cool, danke.
Ja, schönen Dank. Habt ihr sowas wie REST-APIs oder mit einem fein granularen Rechtesystem, dass man also sich selber Skripte schreiben kann, so nach dem Motto, wenn die drei Datenbanken gewisse Last erreichen, füge eine weitere hinzu und solche Dinge, dass man also auf Use Cases auch kommen kann, die ihr wahrscheinlich gar nicht abdenken wollt.
Tatsächlich gibt es, das ist ein sehr guter Punkt tatsächlich, weil ich hatte ja anfangs so gesagt, Enterprise ist Rechte-System und. Tatsächlich können wir Multitenancy auch mit Pegaprox abbilden und wir haben das Rechte-System entsprechend dahingehend aufgebaut, dass sich halt genau sowas dann halt ermöglichen lässt. Das Ganze ist auch über eine API ansprechbar, das heißt, ich kann das Ganze auch automatisieren über die API dahinter. Das ist dann auch das, was halt letztlich sowas wie zum Beispiel der Prometheus-Exporter auch mit unter anderem dazu benutzt und ähnliche Sachen. Da war allerdings noch eine Frage, glaube ich, mit drin versteckt. Da ging es dann halt quasi um Autoscaling, soweit ich das verstanden habe.
Genau. Sowas haben wir ja immer selber mal implementieren müssen. Mhm.
Was ist da jetzt genau die Frage, ob dann integriertes Autoscaling für...
Also die typischen Sachen, du hast Datenbankcluster und jeder weiß, ein Datenbankcluster von 80% Last ist nicht mehr redundant. Also müsste man jetzt gucken, dass man einen Node hinzufügt, bis man wieder verträgt, dass man einen verlieren kann. Sowas muss man automatisch machen und das muss man wahrscheinlich pro Datenbank auf eine eigene Art und Weise machen, weil die alle etwas anders sich darstellen mit der Synchronisation. Also wenn sowas drin wäre, ihr wollt bestimmt nicht 350 NoSQL-Datenbanken individuell anpassen. Also dafür wäre eine API ideal. Wenn das da ist, ist es wunderbar.
Genau, eine API ist da. Ich habe es jetzt leider nicht ganz von dem Kontext verstanden. Also es geht darum, dass da halt Gäste drin sind, die dann halt einen Datenbankcluster darstellen. Genau, also nee, dafür ein Autoscaling und so weiter. Das ist ja zu sehr dynamisch dahinter, um das zu generalisieren und da irgendwas zu integrieren für.
Die Frage fand ich gerade sehr gut mit der REST API. Ich baue relativ häufig Proxmox-Schulungen und muss dann halt nested viele Proxmox-Installationen vornehmen. Wenn ihr eine REST API habt, ich nehme an, ihr habt da bestimmt mit Swagger Open API oder so euch das dann im Backend zusammengebaut. Da könnte man ja wunderbar Terraform, OpenTofu und der Ansible Provider und Integrationen dann auch bauen lassen. Habt ihr sowas schon auf der Roadmap?
Es gibt zumindest ein Issue dafür tatsächlich, ist allerdings jetzt nicht momentan der primäre Fokus dazu.
Okay, aber ist auf CodeHub oder auf GitHub dokumentiert, kann man also theoretisch auch mitwirken, wenn man möchte.
Genau.
Cool, super.
So. Ich glaube, damit sind die Fragen erstmal ausgeschöpft. Ja. Vielen Dank.
Sehr gerne. Dann an der Stelle auch nochmal vielen Dank an Nico, Markus und Laura, also an das gesamte Pegaprox-Team, sowohl auch an alle anderen Kontributoren, die da zahlreich mitgewirkt haben. Viele haben auch einfach nur durch Übersetzung mitgewirkt, was auch enorm wichtig ist. Und falls sich irgendjemand, weil es mehrfach angesprochen worden ist, dem Japanischen mächtig fühlt, eine japanische Translation wäre super geil. Also wenn da jemand möchte, sehr gerne mitkontributen. Alternativ auch so einfach irgendwie mitkontributen und dem Projekt weiterhelfen dazu. Dankeschön.